Eigentlich wollte Sherlock Holmes nur eins: endlich mal so richtig durchatmen. Nach Wochen harter Arbeit zieht er sich aufs Land zurück, weit weg von London. Doch die Ruhe hält nicht lange. In der Gegend kommt es immer wieder zu Einbrüchen und niemand weiß so recht warum. Doch dann eskaliert die Situation. Ein Schuss fällt. Ein Mann stirbt im Garten. Und zurück bleibt nur ein kleines Stück Papier, das mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet. Los geht's mit Die Gutsherrin von Reigate. Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Vor einiger Zeit fiel mir beim Ordnen meiner Papiere ein alter Fall in die Hände, den ich bis heute nicht vergessen kann. Als ich die Aufzeichnungen noch einmal durchging, kehrte die Erinnerung daran unmittelbar zurück. Es war im Frühjahr des Jahres 1887, eine Zeit, die ich vor allem mit der Sorge um meinen Freund Sherlock Holmes verbinde. Was ihn damals nach Lyon in Frankreich geführt hatte, kann ich noch immer nicht im Einzelnen schildern. Es betraf Angelegenheiten, die selbst heute nicht offen dargelegt werden können und deren Nachwirkungen Holmes stärker zugesetzt hatten, als er zugeben wollte. Doch was ich damals an ihm wahrnahm, ließ mich erkennen, wie wenig er sich von seiner Arbeit zu lösen vermochte. Und allmählich begann ich zu begreifen, dass ich Holmes in dieser Hinsicht noch immer nicht ganz verstand. Es war Mitte April jenen Jahres, als mich in London ein Telegramm aus Lyon erreichte. Schon der Absender ließ mich aufhorchen. Holmes liege krank in einem der Hotels der Stadt. Ich zögerte keinen Augenblick, sondern machte mich noch am selben Tag auf den Weg nach Frankreich. Keine 24 Stunden später war ich bei ihm. Als ich ihn antraf, wirkte er müde, doch geistig klar. Selbst seine ungewöhnliche Widerstandskraft hatte unter der Anspannung der vergangenen Wochen gelitten. Und doch war ihm deutlich anzumerken, wie wenig ihm jede Schonung behagte.
Holmes, Sie haben sich völlig überarbeitet.
Es war nötig, Watson. Doch es ist vorüber.
So sprach er, doch ganz vermochte ich seine Worte nicht zu teilen. Zu meiner Erleichterung stellte sich bald heraus, dass keine ernste Krankheit vorlag. Holmes war schlicht am Ende seiner Kräfte. 2 Monate lang hatte er nahezu ununterbrochen gearbeitet, oft 15 Stunden am Tag, bisweilen mehrere Tage hintereinander ohne wirkliche Ruhe. Die Fälle der letzten Monate und das Arbeitspensum, das sie mit sich brachten, hatten ihn schließlich berühmt gemacht. In Paris, London und anderen europäischen Städten sprach man von seinem Erfolg. Doch all das hatte seinen Preis. Als ich ihn nun vor mir sah, lag Holmes erschöpft im Bett. Sein Gesicht war blass und selbst seine sonst so lebhaften Augen wirkten müde. Es war jene Niedergeschlagenheit, die ihn nach großer geistiger Anspannung bisweilen überkam. 3 Tage später kehrten wir schließlich nach London in die Baker Street zurück. Doch ich merkte schnell, dass ihm die Stadt in diesem Zustand wenig gut tat. Der Frühling hatte gerade begonnen, doch selbst die mildere Luft vermochte die Enge und den Lärm nicht auszugleichen. All das schien seine Genesung eher zu hemmen als zu fördern. Also erinnerte ich mich an jemanden, bei dem er genau das finden konnte, was ihm in London fehlte: Ruhe und Abstand, draußen auf dem Land. Mein alter Kamerad aus Afghanistan, Colonel Hayter, lebte in der Nähe von Reigate in Surrey. Er hatte mich bereits mehrfach zu sich eingeladen, Einladungen, denen ich bislang nie hatte folgen können. Ich erzählte Holmes von meinem Einfall und schlug vor, einige Tage beim Colonel auf dem Land zu verbringen. Nach kurzem Zögern willigte er schließlich ein.
Wenn ich dort wirklich meine Ruhe habe, Watson, frei von Besuch und frei von jeder äußeren Ablenkung, dann will ich es versuchen.
Eine Woche später erreichten wir schließlich Hayters Haus in Surrey. Der Colonel empfing uns mit jener offenen Herzlichkeit, die ich gut von ihm kannte. Bereits in den ersten Augenblicken wurde mir bewusst, wie wohltuend diese Umgebung für Holmes sein würde. Ich ahnte damals noch nicht, dass uns ein neuer Fall erwarten würde. Einer, der Holmes auf seine eigene Weise wieder in Anspruch nehmen sollte. Haters Haus selbst lag ruhig zwischen Gärten und hohen Hecken. Ein Ort, an dem man eher das Rascheln der Zweige hörte, als irgendeinen Laut aus der Welt da draußen. Diese Abgeschiedenheit tat Holmes sichtlich gut. Nach dem Abendessen saßen wir entspannt in einem Zimmer, das der Colonel ganz seinen Waffen gewidmet hatte. An den Wänden hingen Pistolen und Säbel. In einem Schrank standen Gewehre und auf dem Tisch lagen Bürsten und kleine Ölfläschchen bereit.
Ich denke, ich nehme mir heute eine Pistole mit nach oben, nur um ganz sicher zu sein.
Ist die Gegend denn unsicherer geworden?
In letzter Zeit ist es hier nicht ganz ruhig geblieben. Vor einigen Tagen wurde bei einem Nachbarn eingebrochen, bei Mr. Acton, einem der großen Grundbesitzer hier.
Holmes lag auf dem Sofa und schien zu dösen. Doch als Hater den Namen Acton erwähnte, sah ich, dass er keineswegs schlief. Er hatte jedes Wort verfolgt.
Und was genau hat man mitgenommen?
Gerade das ist ja das Merkwürdige. Ein einzelner Band von Pope, Homer. Zwei versilberte Leuchter. Ein Elfenbeinbriefbeschwerer. Ein kleines Barometer aus Eichenholz. Und ein Knäuelbindfaden.
Bindfaden?
Ja, nichts von wirklichem Wert. Nichts, was für einen gewöhnlichen Dieb von Interesse wäre.
Bei diesen Worten entfuhr Holmes ein leises, beinahe amüsiertes Schnauben. Er öffnete langsam die Augen.
Eine eigentümliche Auswahl.
Ich nahm an, er würde sich zurückhalten. Oder vielleicht war er einfach noch zu erschöpft von den letzten Wochen. Doch ich kannte diesen Ausdruck. Es war der Moment, in dem etwas seine Aufmerksamkeit geweckt hatte.
Die Polizei hält das für eine ganz gewöhnliche Angelegenheit.
Das geschieht häufiger.
Damit war das Gespräch fürs Erste beendet. Doch als ich später die Treppe hinaufging, wusste ich, dass Holmes die Sache nicht vergessen hatte. Selbst hier draußen, in der Ruhe von Surrey, ließ sie ihn nicht los. Am nächsten Morgen saßen wir gemeinsam beim Frühstück, als plötzlich Haters Butler eintrat. Gewöhnlich war er ein ruhiger, gefasster Mann. Doch diesmal sah man ihm sofort an, dass etwas nicht stimmte.
Entschuldigen Sie die Störung, Sir. Doch bei den Cunninghams hat es in der Nacht einen Einbruch gegeben.
Einen Einbruch bei den Cunninghams?
Der Kutscher der Familie William Kirwan wurde erschossen.
Für einen Moment sagte niemand etwas. Hater legte Messer und Gabel langsam aus der Hand. Man sah ihm an, dass ihn die Nachricht getroffen hatte.
Wann ist das geschehen?
Gegen Mitternacht, Sir. Man fand ihn im Garten.
Holmes schwieg. Sein Kopf neigte sich leicht, als lausche er einem eigenen Gedanken. Dann sah er zu Hater auf.
Die Cunninghams wohnen wohl nicht weit von hier?
Eine gute halbe Meile. Sie gehören zu den führenden Familien der Gegend, alteingesessen, wohlhabend. Ich kenne sie seit Jahren.
Hater erwähnte außerdem, dass zwischen den Cunninghams und der Familie Acton seit Jahren ein Rechtsstreit bestand. Es ging um Land und Besitzrechte. Ein Konflikt, der in der ganzen Gegend bekannt war.
Ein Einbruch bei den Actons und nun ein Mord bei den Cunninghams.
Er sagte es leise, beinahe murmelnd. Doch ich merkte sofort, dass ihn die Verbindung dieser beiden Ereignisse beschäftigte.
Man würde wohl annehmen, dass es derselbe Täter ist.
Das liegt nahe, ja. Und doch, ich bin mir dessen nicht gewiss. Zwei solcher Vorfälle in so kurzer Zeit, das ist in der Tat beunruhigend.
Noch ehe wir unser Gespräch wieder aufnehmen konnten, wurde gemeldet, dass ein Inspektor eingetroffen sei und den Colonel zu sprechen wünsche. Es handelte sich um einen Beamten aus der Gegend, der bereits mit dem Fall betraut war. Hater erhob sich sofort. Holmes war bereits aufgestanden und ich folgte ihnen. Man sah ihm die Anstrengung der vergangenen Wochen an und doch lag in seinem Blick wieder jene wache Klarheit, die ich seit Lyon nur selten an ihm gesehen hatte. Der Inspektor, der kurz darauf eintrat, stellte sich als Forrester vor. Er war ein junger Mann, schlank und energisch, mit jener etwas angespannten Höflichkeit, die Beamte oft annehmen, wenn sie plötzlich Sherlock Holmes gegenüberstehen.
Colonel Hayter.
Ich danke Ihnen, dass Sie mich noch empfangen. Man sagte mir, Mr. Sherlock Holmes sei bei Ihnen zu Gast.
Wenn es Ihnen genehm ist, meine Herren, will ich Ihnen den Fall kurz darlegen.
Hayter nickte. Holmes saß bereits auf seinem Stuhl, den Stock zwischen die Knie gelegt, die Fingerspitzen aneinander. Schon an seinem Blick sah ich, dass Holmes sich innerlich auf das vorbereitete, was nun folgen mochte. Es war jene stille Aufmerksamkeit, die bei ihm eintrat, sobald sich ein Problem abzeichnete.
Kurz vor Mitternacht entstand im Haus der Cunninghams Lärm. Mr. Cunningham war noch auf. Er hörte ein Geräusch im Garten und sah vom Fenster aus eine Gestalt. Im selben Augenblick stieß der Kutscher, William Curwen, einen Hilferuf aus. Der junge Mr. Cunningham lief sofort hinunter und sah draußen im Garten zwei Männer miteinander ringen. Dann fiel ein Schuss und Curwen brach zusammen. Der Täter floh über den Garten zur Hecke und von dort zur Straße.
Die Beschreibung ist vage. Mittlere Größe, dunkle Kleidung. Niemand hat sein Gesicht deutlich gesehen. Die Mutter des Toten ist alt und fast taub. Von ihr war nichts zu erfahren.
Wir haben die Umgebung durchsucht. Der Täter scheint nichts von Wert mitgenommen zu haben.
Forrester zog ein kleines Stück Papier hervor. Es war zerknittert und an mehreren Stellen eingerissen, als habe man es hastig aus einem größeren Blatt getrennt.
Das hier fand man zwischen Daumen und Zeigefinger des Mannes. Offenbar ein Teil einer Nachricht. Weiter ist nichts erhalten.
Holmes nahm das Papierstück so behutsam, als halte er etwas Zerbrechliches in der Hand. Für einen Augenblick war alle Müdigkeit aus seinem Gesicht verschwunden und seine Augen gewannen jenen hellen Glanz, den ich lange nicht mehr gesehen hatte.
Das ist höchst bemerkenswert, Inspektor.
Man könnte vermuten, dass es sich um eine Verabredung handelte. Curwen erhielt gestern Nachmittag einen Brief. Den Umschlag hat man allerdings verbrannt.
Er wurde verbrannt?
So ist es. Es muss in der Küche geschehen sein. Man hielt ihn wohl nicht für wichtig.
Holmes warf mir einen kurzen Blick zu. Ich wusste, dass sein Verstand bereits mehrere Möglichkeiten gegeneinander abwog. Doch er antwortete lediglich:
Zeigen Sie mir den Ort und alles, was Sie bisher festgestellt haben.
Der Colonel verlor keine Zeit und ließ sofort Pferde satteln. Eine Stunde später ritten wir bereits zum Haus der Cunninghams. Das Anwesen lag in einer leichten Senke, alt und stattlich, mit einem Garten, der zur Landstraße hin von einer hohen Hecke begrenzt war. Als wir ankamen, hatten sich einige Diener und Leute aus der Nachbarschaft im Garten versammelt. Sie sprachen gedämpft miteinander, als liege die Unruhe der vergangenen Nacht noch immer über dem Haus. Der Tote war bereits ins Haus gebracht worden. Inspektor Forrester führte uns zunächst an die Stelle im Garten, an der der Kutscher gefallen war. Dann zeigte er uns den Weg zur Hecke und schließlich die Stelle an der Landstraße, an der man den Flüchtenden zuletzt gesehen haben wollte. Holmes ging langsam, als müsse er seine Kräfte einteilen, doch seinem aufmerksamen Blick entging nichts. Er prüfte den Boden, betrachtete den Rasen und untersuchte die Hecke mit großer Sorgfalt. An der Art, wie sich seine Lippen leicht zusammenzogen, erkannte ich, dass ihn manches störte.
Wer hat den Mann gefunden?
Der junge Mr. Cunningham. Nachdem der Schuss gefallen war, rief er sofort um Hilfe.
Kurz darauf traten die Cunninghams selbst zu uns. Der Vater war ein Mann von gesetztem Alter und schwerer Gestalt. Sein Gesicht verriet einen festen, unbeugsamen Willen. Neben ihm stand sein Sohn Alec, jung, geschniegelt und voller Selbstsicherheit, mit jener hastigen, beinahe herausfordernden Überlegenheit, die mir wenig behagte.
Dies ist Mr. Sherlock Holmes. Er hat sich freundlicherweise bereit erklärt, sich den Fall anzusehen.
Man sagt, Mr. Holmes finde Lösungen, wo andere nicht einmal ein Problem erkennen.
Holmes ließ die Bemerkung unbeachtet.
Sie sahen die Männer vom Haus aus?
Ganz recht. Ich hörte Curwen rufen, lief hinunter und sah zwei Männer im Garten ringen. Dann fiel der Schuss und der Täter sprang über die Hecke und war verschwunden.
Der Vater bestätigte die Aussage seines Sohnes. Auch er hatte vom Fenster aus eine dunkle Gestalt im Garten gesehen. Mehr jedoch nicht. Holmes ließ sich den Ablauf noch einmal schildern. Er hörte aufmerksam zu, als prüfe er jedes Wort gegen das, was wir draußen gesehen hatten. Dann bat er, den Toten zu sehen. Man führte uns ins Haus, in einen kleinen Nebenraum. Dort lag Curran, bleich, die Augen halb geöffnet. Holmes beugte sich über die Brustwunde und betrachtete den Einschuss mit jener stillen Genauigkeit, die ihm eigen war. Nur einen kurzen Blick streifte seine Hand. Dann richtete er sich wieder auf.
Hat man in der Nähe noch etwas gefunden?
Nichts, was von Bedeutung schien. Wir haben den Garten und den Weg zur Hecke durchsucht.
Und vom übrigen Teil des Briefes?
Keine Spur.
Holmes trat wieder hinaus in den Garten. Ich sah ihm an, dass seine Gedanken ihm bereits vorausgeeilt waren. Plötzlich veränderte sich sein Gesicht. Er griff sich an die Stirn, stieß einen heiseren Laut aus und brach vor unseren Augen zusammen.
Holmes!
Wir trugen ihn sofort ins Haus und legten ihn auf eine Bank in der Küche. Sein Atem ging schwer. Ich wandte mich sofort zu ihm, kniete nieder und fühlte seinen Puls. Colonel Hayter stand dicht bei uns, während die anderen im Raum zurückwichen.
Verzeihen Sie, es ist nichts. Die Nachwirkungen der letzten Wochen.
Sie sollten sich wirklich schonen, Mr. Holmes.
Es ist nichts.
Langsam richtete er sich wieder auf. Der Inspektor und die Cunninghams waren noch immer bei uns in der Küche. Für einige Minuten sprach niemand. Alle Blicke ruhten auf Holmes. Kurz darauf standen wir wieder in der Diele. Der alte Mr. Cunningham wandte sich an Holmes. Seine Haltung ließ keinen Zweifel daran, dass er gewohnt war, Anordnungen zu geben.
Mr. Holmes, alles, was Sie oder der Inspektor für nötig halten, soll geschehen.
Dann setzen Sie selbst eine Belohnung aus. Von privater Hand geht es meist schneller. Die Behörden brauchen oft Zeit, bis sie sich auf eine Summe einigen. Ich habe bereits einen Text vorbereitet. Wenn Sie unterzeichnen wollen, 50 Pfund dürften genügen.
Ich gebe auch 500, wenn es nötig wäre. Doch, warten Sie. Das ist nicht ganz richtig.
Er hielt das Blatt näher ans Licht und deutete auf die erste Zeile.
Hier steht gegen 1:15. Es war 11:45.
Der kleine Fehler fiel mir sofort auf, und ich wusste, dass Holmes ihn nicht übersehen hatte. Für einen Augenblick schien selbst er überrascht. Der Inspektor hob verwundert die Augenbrauen und Alec Cunningham lachte leise auf.
12:45? Das wäre wenigstens eine bequemere Zeit gewesen.
Der alte Herr strich die Stelle ohne weitere Bemerkung durch, setzte die richtige Stunde ein und reichte Holmes das Blatt zurück.
Lassen Sie das sofort drucken. Der Vorschlag ist gut.
Holmes steckte das Papier sorgfältig in sein Notizbuch.
Ich schlage vor, wir sehen uns nun das Haus noch einmal genauer an. Vielleicht hat der Einbrecher doch etwas mitgenommen.
Bevor wir uns im Haus umsahen, wandte sich Holmes noch einmal der aufgebrochenen Haustür zu. Er kniete sich nieder und deutete auf die Spuren im Holz.
Hier hat man mit einem kräftigen Messer oder einem Stechbeitel gearbeitet. Der Riegel wurde zurückgedrückt. Verwenden Sie hier keine Eisenstangen?
Das schien uns nie nötig.
Und keinen Hund?
Doch, er ist im Hof hinter dem Haus angekettet.
Zu welcher Stunde gehen die Dienstboten gewöhnlich zu Bett?
Gegen 10.
Und Kirwan ebenfalls?
Ja.
Merkwürdig, dass er zu dieser Stunde noch auf war.
Dann begannen wir, uns im Haus genauer umzusehen. Ein steingefliester Gang führte an den Küchen vorbei. Eine hölzerne Treppe stieg hinauf in den ersten Stock. Oben lagen mehrere Zimmer, der Salon und die Schlafräume. Holmes ging langsam die Treppe hinauf. Wir folgten ihm.
Verzeihen Sie, Mr. Holmes, aber ich sehe nicht, was das hier bringen soll. Dieses Zimmer hier gehört mir und das daneben meinem Sohn. Was soll uns dieser Rundgang nützen?
Gerade weil der Fall wenig einladend erscheint, ist er nicht ohne Interesse. Bitte, Mr. Cunningham, zeigen Sie mir alles, so wie es in der Nacht war.
Widerwillig ging der alte Mann voraus. Holmes' Blick glitt von Tür zu Tür, als versuche er, sich die Anordnung der Räume genau einzuprägen. Unser erster Weg führte uns in das Schlafzimmer des alten Mr. Cunningham. Der Raum war groß und schwer möbliert. Alles daran verriet Wohlstand und den festen Willen seines Besitzers. Auf einem Tisch standen eine Karaffe mit Wasser und ein Glas. Daneben lag eine Schale mit Orangen. Durch die hohen Fenster fiel das helle Morgenlicht.
Sie schliefen hier?
Ja, das ist mein Zimmer.
Und von diesem Fenster aus sahen Sie die Gestalt?
Holmes stand bereits an dem besagten Fenster, das in den Garten zeigte.
Ja. Ein Geräusch weckte mich. Ich trat ans Fenster und sah die Gestalt unten im Garten.
Holmes' Blick wanderte über den Garten, zur Hecke und wieder zurück. Er schwieg. Doch ich kannte diesen Ausdruck nur zu gut. Alec Cunningham stand mit verschränkten Armen nahe der Tür und beobachtete alles mit einem Ausdruck spöttischer Gleichgültigkeit.
Hat der Mann etwa eine Orange gestohlen, Mr. Holmes?
Holmes antwortete nicht. Er ging an ihm vorbei, warf einen Blick in dessen Zimmer, trat weiter ins Ankleidezimmer und schließlich hinaus auf den Flur. Für einen Außenstehenden hätte alles ganz gewöhnlich gewirkt. Kurz darauf kehrte Holmes wieder in das Zimmer des alten Cunningham zurück. In einem Moment der Unachtsamkeit stieß er im Vorbeigehen gegen den Tisch. Die Karaffe kippte. Das Glas zersprang. Wasser lief über den Tisch. Und die Orangen rollten über den Teppich.
Watson, jetzt haben Sie es wahrhaftig weit gebracht.
Ich bitte um Verzeihung.
Ich verstand nicht, weshalb er mich tadelte. Doch ich merkte sofort, dass es ihm gar nicht um den Vorwurf ging. Der alte Cunningham zeigte offen seinen Ärger. Sein Sohn lachte kurz und der Inspektor bückte sich, um eine der Orangen aufzuheben. Ich kniete nieder und schob die Glasscherben vorsichtig beiseite. Für einen Moment geriet alles durcheinander. Stimmen, Bewegungen, Schritte. Als ich mich wieder aufrichtete, war Holmes verschwunden. Zuerst glaubte ich, er sei nur in den Flur gegangen. Da hallte plötzlich ein Ruf durch das Haus.
»Hilfe!«
Wir stürzten sofort hinaus. Der Inspektor voran, Hater dicht hinter ihm. Am Ende des Flurs stand Holmes, zwischen Vater und Sohn. Sie hatten ihn gepackt, mit der hastigen Entschlossenheit von Männern in blinder Angst. Der Sohn hielt ihn im Würgegriff, während der alte Cunningham nach seinem Handgelenk griff, als wolle er ihm etwas entreißen. Holmes rang nach Luft, doch seine Augen waren klar und hart. Wir packten und rissen sie auseinander.
»Inspektor, nehmen Sie sie fest.«
Inspektor Forrester zögerte nur einen kurzen Moment. Da machte Alec Cunningham eine rasche Bewegung zur Seite. Etwas Dunkles blitzte in seiner Hand auf. Forrester sprang dazwischen. Ein kurzer, heftiger Kampf. Dann löste sich ein metallisches Klirren, als die Waffe zu Boden fiel. Der Revolver rutschte über die Dielen. Der Inspektor setzte sofort den Fuß darauf. Der alte Cunningham sank schwer auf einen Stuhl. Sein Widerstand schien mit einem Mal gebrochen. Holmes hob die Hand. Zwischen seinen Fingern ein zerknülltes Stück Papier. Es war der fehlende Teil des Briefes. Kurz darauf führte man die beiden Männer ab. Im oberen Stockwerk wurde es still. Es war bereits später Nachmittag, als wir zu Haters Haus zurückkehrten. Holmes wirkte erschöpft, aber ruhiger als am Morgen. Unter uns befand sich auch Mr. Acton, ein hochgewachsener, hagerer Herr mit scharf geschnittenen Zügen und dem Blick eines Mannes, der eher an Kampf als an Frieden gewöhnt ist. Auch Colonel Hayter war sichtlich erschüttert. Trotz seiner militärischen Erfahrung hatten ihn die Ereignisse mitgenommen. Mord und Verrat unter Nachbarn waren ihm fremd.
»Mr. Holmes, ich muss gestehen, dass ich immer noch nicht verstehe, wie Sie so rasch zu Ihrer Gewissheit kamen.«
»Es ging weniger rasch, als es Ihnen erschien. Der Weg lag von Anfang an offen, wenn man sich nur an das hält, was tatsächlich vor einem liegt.«
Er setzte sich, nahm das Papierstück aus seinem Notizbuch und legte es vor sich auf den Tisch.
»Das Fragment, das man in Kirwins Hand fand, war bemerkenswert, nicht weil es zerrissen war, sondern weil es eine Nachricht enthielt. Es stellt sich also die Frage, wer konnte dem Toten das übrige Stück Papier genommen haben? Nehmen wir also an, der Täter sei unmittelbar nach dem Schuss zur Hecke geflohen. So jedenfalls berichtete es sein Sohn. Dann bleibt für eine zweite Handlung kaum Zeit. Niemand, der um sein Leben rennt, kehrt zu einem Sterbenden zurück, um ihm Papier aus der Hand zu reißen. Der Rest des Blattes musste also jemand an sich genommen haben, der bereits bei ihm stand. Das konnte nur einer gewesen sein. Es war der junge Cunningham.«
Mr. Acton wollte etwas sagen, doch Holmes kam ihm zuvor.
»Bevor wir über Motive sprechen, das Schriftstück, zwei Hände. Der eine bestimmte den Satz, der andere füllte die Lücken.
Holmes legte das Fragment wieder auf den Tisch.
Und doch besteht eine Verwandtschaft zwischen beiden. Es gibt Eigenheiten der Schrift, die man nicht erlernt, man erbt sie. Vater und Sohn. Und der Sohn führte die kräftigere Hand. Ich will Ihnen nun den Wortlaut geben. Wenn du nur um 11:45 zum Osttor kommst, wirst du etwas erfahren, das dich sehr überraschen und dir vielleicht von größtem Nutzen sein wird, und auch Annie Morrison, aber sprich mit niemandem darüber.
Der Name am Ende der Nachricht blieb wie ein kleines Rätsel im Raum stehen.
Annie Morrison.
Wichtig ist etwas anderes, Inspektor. Der Brief sollte Kirwan zu einer bestimmten Stunde hinauslocken und ihn zugleich zum Schweigen verpflichten.
Dann war der Einbruch bei mir.
Ein Teil derselben Angelegenheit. Der Kutscher wurde hinausgelockt und dieses Schreiben führte uns zu den Tätern.
Eine Weile saßen wir schweigend. Holmes lehnte sich zurück. Die Anspannung der letzten Stunden fiel spürbar von ihm ab. Doch sein Ausdruck blieb ruhig und gesammelt. Colonel Hayter reichte ihm ein Glas.
Ich hoffe, Sie hatten keinen neuen Anfall wie heute Vormittag.
Darauf kommen wir noch. Der Anfall war notwendig. Der Inspektor war im Begriff, den Cunninghams das Papier zu zeigen. Ich musste sie ablenken.
Dann war unser Mitleid...
Nicht ganz fehl am Platz, hoffe ich. Verzeihen Sie, Watson. Manchmal ist ein wenig Schauspiel unvermeidlich. Nachdem ich mich erholt hatte, ließ ich den alten Cunningham das Wort 12 schreiben, um seine Handschrift zu vergleichen. Den Rest erledigte der Zufall. Ich verschaffte mir einen Augenblick und fand das fehlende Stück Papier. Kaum hatte ich es an mich genommen, griffen sie mich an.
Und das Motiv?
Kirwan hatte die beiden Cunninghams beim Einbruch beobachtet. Danach begann er, Geld von ihnen zu verlangen. Alec Cunningham sah schließlich nur noch einen Ausweg. Man lockte Kirwan hinaus und erschoss ihn.
Holmes sagte das alles ohne Pathos, nur als nüchterne Feststellung dessen, was geschehen war.
Dann war unser Landaufenthalt bewegter, als ich erwartet hatte.
Und doch, Colonel, so glaube ich, war er ein voller Erfolg. Morgen kehre ich nach London in die Baker Street zurück, deutlich erholt, wie ich hoffe.
So endete unser Ausflug nach Surrey. Ich war gekommen, um Sherlock Holmes Ruhe zu verschaffen, in der Überzeugung, dass nur Untätigkeit seinen erschöpften Geist wiederherstellen könne. Doch damals begann ich zu ahnen, dass ich ihn auch darin noch nicht ganz verstand. Denn wie so oft war es gerade die Arbeit, die ich ihm nehmen wollte, die ihn am Ende aber wieder zu sich selbst zurückführte.
Also mal ehrlich, Jan. Kein Wunder, dass Holmes eine Pause brauchte. Der Mann war ja komplett am Limit.
Ja, absolut. Die Fälle haben sich gestapelt und irgendwann holt dich das eben ein.
Und dann entscheidet Watson, ab aufs Land. Mit viel Ruhe und mal nichts tun. Tja, und das funktioniert bei Holmes halt überhaupt nicht.
Im Gegenteil. Kaum passiert etwas, ist er sofort wieder voll da.
Ich musste ja ein bisschen schmunzeln bei seinem Anfall. Das war schon ziemlich gut gespielt.
Und genau dieser kleine Trick bringt ihm am Ende das entscheidende Stück. Den fehlenden Teil des Briefes.
Und es zeigt mal wieder, Holmes ist einfach ein Workaholic. Der kann gar nicht anders. Und genau das ist ja das Spannende. Diese Fälle bringen ihn überhaupt erst wieder in Balance. Und am Ende sind es solche Twists, warum wir diese Geschichten so lieben. Wenn euch auch diese Folge gefallen hat, lasst uns gern eine Bewertung da. Oder teilt Crime Tales mit all euren Lieben. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Nächste Woche wird bei uns ausnahmsweise mal nicht ermittelt.
Denn unser Meisterduo wurde nach Sheffield zu einer streng geheimen Eiersuche beordert. Aber keine Sorge, Jan und ich springen ein und nehmen euch ein bisschen mit hinter die Kulissen von Crime Tales. Es gibt ein paar Einblicke, ein paar Fragen und vielleicht auch das ein oder andere, das ihr noch nicht über uns wusstet.
Also seid gespannt
und schöne Ostern.
Wir hören uns nächste Woche.